Guten Morgen miteinander. Wie wir schon gehört haben, befinden uns ja mitten in diesen vier Zielen, die Gott für den Menschen hat. Er möchte, dass wir gerettet werden, durch dass wir ihn kennen. Er möchte, dass wir Freiheit erleben. Er möchte, dass wir erlöst sind und herausfinden, für was wir geschaffen sind und mit ihm gemeinsam einen Unterschied machen können in dieser Welt. Und heute geht es um dieses zweite Ziel, diese Freiheit. Und im Verlauf jetzt von diesem halben Jahr werden wir noch mehr oder noch gezielter hören, von was wir denn genau frei sein müssen oder was Freiheit überhaupt bedeutet. Heute geht es ein bisschen mehr ums Generelle. Und ich glaube nicht, dass das, was ich euch heute erzähle, wirklich etwas wahnsinnig Neues ist. Aber es ist etwas wahnsinnig Wichtiges, dass wir es immer wieder hören. Und die Stelle habt ihr auch schon gehört, aber ich lese sie nochmal. Als Jesus ging in die Synagoge zu Beginn seines Dienstes, hat die Schriftrolle genommen und hat rechtreinen einen rausgehauen, wie man so schön sagt. Weil er hat Jesaja 61 vorgelesen. Und Jesaja 61 ist eine Prophetie auf den Messias. Und er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also er hat schon mal gesagt, ich bin der Messias hier, jetzt geht was. Und wahrscheinlich war die Reaktion die in den Synagogen waren, ein bisschen anders wie eure Reaktion, wenn ich das so vorlese. Die waren wahrscheinlich eher so, Moment, halt, langsam. Aber ich lese weiter. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und dann war Stille, wahrscheinlich ziemlich Stille. Und Jesus hat das erstmal so sacken lassen. Das war sein Missionsstatement. Der hat gerade mal durchgegeben, was hier läuft. Er hat gesagt, ich bin hier, um frohe, gute Botschaft zu verkünden. Erinnert euch, erster Schritt. Er möchte, dass die Menschen gerettet sind durch diese persönliche Beziehung mit ihm. Und dann kam er, um Freiheit auszurufen, zu verkünden, dass Freiheit da ist für die Gebundenen und Zerschlagenen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal auch ein bisschen so. Ihr habt so den Teil der Rettung, den habt ihr irgendwie und der ist da, aber jetzt kommt ihr in den Himmel und hofft aber, dass es lieber früher wie später ist. Weil das Leben genießen, das liegt irgendwie nicht so drin. Aber ja, es ist okay, ich komme in den Himmel, das passt so. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, so den ersten Teil, ja, wir sind gerettet, aber den zweiten Teil auch, Freiheit auszurufen. Freiheit von Gebundenheit und Blinde, die wieder sehen, nicht nur im Sinne von, ich sehe wieder Farben und ich sehe, dass hier ein Stuhl ist, sondern auch, ich sehe auf mein Leben und ich sehe, was Gott für mich zu tun hat, also auch im übertragenen Sinn. Deshalb ist es so wichtig. Und auch ein anderer Vers zeigt, wie Jesus unterwegs war, oder vielleicht eine Zusammenfassung von dem, wie Jesus war. Das habt ihr schon gehört. In der Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist eine Zusammenfassung und auch ein bisschen eine Bestätigung aus der später, was dann über Jesus gesagt wurde, was er über sich selber gesagt hat. Jesus hatte einen Befreiungsdienst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal ein bisschen so, Befreiungsdienst verbinde ich eher so mit Dämonen, irgendwelchen Augen, die Schaum vor dem Mund, Schweine, die irgendwie in den See rennen und solche Dinge, oder? Das ist so Befreiungsdienst. Aber es geht auch um dich und mich. Es geht nicht nur um so diese wilden Geschichten, die wir von Jesus lesen, sondern auch um das, wo wir irgendwo gefangen sind und wo Jesus uns Freiheit verkündet. Wir alle müssen irgendwo, in irgendeinem Teil von unserem Leben, müssen befreit werden und müssen erleben, Freiheit erleben, in einem oder anderen Teil. Weil in 1. Johannes 3, 8 steht es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und nicht nur die Werke des Teufels so im globalen Sinn, sondern die Werke auch, die er tut in deinem Herzen. Um das geht es heute. Um diese Dinge, wo wir irgendwo noch nicht frei sind. Wo wir zwar das Gefühl haben, okay, ich bin mit Jesus unterwegs, ich kenne Gott, ich ich komme in den Himmel, aber irgendwie harzt es. Irgendwie komme ich nicht voran. Irgendein Bereich meines Lebens geht nicht vorwärts. Irgendwo fühle ich mich nicht frei. Und hier kommt der schöne Teil. Wir können lernen, wie wir in diesen Bereichen Freiheit erleben können. Und eigentlich so diese Schlüsselstelle für heute Morgen für mich ist 2. Korinther 10, 3 bis 5. Schreibt Paulus, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist für mich so ein bisschen den Schlüssel darin, Freiheit zu erleben. Es geht um feindliche Festungen. Ich habe nicht so genau gewusst, wie ich die Überschrift dieser Predigt nennen sollte. Weil es war irgendwo Freiheit, aber es geht um Festungen heute. Und das wäre aber irgendwie eher verwirrend, wenn ich irgendwie sage, ja, heute geht es um Festungen. Deshalb sage ich, es geht um Freiheit. Aber wir haben Bereiche in unserem Leben, die uns festhalten, die uns irgendwo einsperren, die uns irgendwie von etwas abhalten, die uns das Gefühl haben, wir sind nicht frei. Eine Festung kann auch bedeuten, es haltet etwas ab, aber jetzt in diesem Sinne ist eine Festung ein Gefängnis. Ihr habt vielleicht schon mal die Bilder gesehen, ein Gefängnis und eine Festung, die zur Verteidigung dient, sieht gar nicht ganz so anders aus. Ein Gefängnis hat Türme, hat eine hohe Mauer, hat irgendwie Stacheldraht oben durch, ist gut überwacht, einfach mehr nach innen wie nach außen. Aber um diese Festung geht es. Eine Festung, die nach innen überwacht ist, dass keiner rauskommt. Aber reinkommen ist auch nicht so einfach. Aber das Ziel ist, dass niemand rauskommt. Und vielleicht erlebst du in deinem Leben, wie du zu 99% in deinem Leben frei bist, aber es gibt so diesen Bereich, der dich einfach nicht loslässt. Und da gibt es tausende Beispiele. Es kann in deinen Emotionen sein, Emotionen, die dich einfach nicht loslassen. Oder in deinen Beziehungen, wo du schlechte Beziehungen führst und du kommst irgendwie nicht raus und es geht immer weiter und es wird immer schlimmer. Süchten, Wut, Geiz, in der Sexualität oft haben wir Festungen, wo wir einfach nicht rauskommen. Viele Jugendliche, vor allem Männer, kennen das ganz gut. Die kommen nicht aus der Pornografie heraus. Das ist eine Festung. Und sie haben das Gefühl, es geht einfach nicht. Und das sind so diese Festungen, von denen Paulus hier spricht. Feindliche Festungen, die wir zerstören können und sollen. Und weiter wird hier übersetzt mit Gedankengebäuden und menschlichen Hochmut. Und ich hab da ein bisschen verglichen, wie andere Übersetzungen übersetzen und was so das Wort ist. Ist gar nicht so einfach, weil eigentlich so direkt übersetzt müsste man sagen Argumente und Höhen. Und irgendwie macht das nicht, ist etwas schwierig zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber es geht um Argumente gegen Gottes Wahrheit und etwas, das sich anmaßt, höher zu sein wie Gott. Also etwas, das dir das Gefühl gibt, es ist mehr wie Gott, so etwas. Ein Argument gegen den Glauben, ein Argument für dich persönlich, da nicht Gottes Willen zu tun. Das sind diese Gedankengebäude und menschlichen Hochmut. Es ist gegen die Wahrheit Gottes. Und Gott hat eine Wahrheit für dich, für jeden Einzelnen persönlich. Eine Wahrheit für dich, die du vielleicht noch nicht siehst oder noch nicht erlebst. Aber du musst die hören. Und du musst lernen, darin zu leben. Und um das geht es in diesem 2. Korinther 10, dass Gott eine Wahrheit hat und dass sich Dinge dagegen auflehnen. Dass Dinge sagen, das stimmt nicht. Dass sie dich abhalten davon, von dieser Wahrheit, die Gott für dein Leben hat. Und Paulus sagt schon, was wir tun sollen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und unterstellen ihn unter den Gehorsam von Jesus Christus. Also wir machen genau das, Gegenteil, oder? Das Argument gegen Gott stellen wir unter seine Autorität und stellen unter, also die Höhe ist nicht mehr hoch, sondern ist jetzt tief. Und die Festung in diesem Zusammenhang, wenn man das so ein bisschen in der Konkordanz nachschlägt, dann ist es ein Gefangener, der durch Täuschung eingesperrt ist. Oder auch das Leben nach etwas, was nicht wahr ist. Das ist eine Täuschung. Früher, ich glaube, heutzutage macht man das nicht mehr, weil der Tierschutz ein bisschen ausgeprägter ist. Früher hat man Elefanten trainiert, indem man ihnen, als sie klein waren, bevorzugt eine Kette oder beziehungsweise zwei Ketten um ihre Beine gebunden hat, sodass sie nur so quasi halb laufen konnten oder so, gerade noch so. Und die haben gelernt, dass sie nur noch so laufen können, wenn etwas um ihr Bein ist. Also sie waren gefangen. Das war natürlich praktisch für die Zirkus und so weiter Vorstellungen. Dann konnte man sie anbinden und relativ unkompliziert. Aber später, wenn sie größer wurden, hat man die Kette weggenommen und hat einfach ein kleines Seil drum gebunden. Nur ein Seil. Ein Seil, wenn du das gesehen hast, dann denkst du, ja, was bringt das? Der Elefant ist riesig und du bindest so ein kleines Garnbändelchen darum und das bringt doch nichts. Er könnte einfach und das Seil ist gerissen. Aber in seinem Kopf hat der Elefant das Gefühl, da ist eine Kette. Und das hat funktioniert. Hervorragend funktioniert. Der wusste nicht, dass dieses Seil eigentlich viel zu klein ist, um ihn zu halten. Er hat immer noch geglaubt, dass diese Kette hier ist und er kann gar nicht, er versucht es gar nicht mehr. Das hat funktioniert. Und so ist es oft auch in unserem Leben so. Eigentlich sind wir gar nicht, wir haben gar keine Kette. Wir haben so ein Mini-Seil, so Schnur, die könntest du zerreißen. Aber du glaubst, es geht nicht. Du hast das Gefühl, ich kann nicht daraus. Aber das ist eine Täuschung, eine Festung. Aber nicht eine Festung mit hohen Mauern, sondern so ein kleiner Holzzaun. Du könntest einfach drüber steigen. Aber du hast gelernt, es geht irgendwie nicht. Und du glaubst es. Also wir könnten uns befreien, aber wir glauben es nicht. Wir glauben nicht der Wahrheit, sondern wir glauben der Lüge. Weil alles, was nicht Wahrheit ist, ist eine Lüge. Und ich glaube, dass dieses Jahr, in dem wir uns befinden, ein Jahr des Durchbruchs wird. In verschiedenen Bereichen, aber gerade auch im persönlichen Leben, wo wir in Dingen, wo wir das Gefühl haben, das ist eine zu große Festung, das ist ein zu harter Stahl, diese Kette, wo wir da durchbrechen und merken, eigentlich ist es gar nicht. Und wir erleben die Wahrheit Gottes. Wie auch das Volk Israel, ja, das musste ja diesen Prozess auch ein bisschen durchgehen. Es wurde befreit von Ägypten. Waren nicht mehr Sklaven, die waren wirklich Sklaven, also im Sinne von Sklaven, die mussten arbeiten den ganzen Tag und haben nichts dafür bekommen, also vielleicht ein bisschen Essen. Und sie wurden befreit, aber irgendwie hat es in den Köpfen noch nicht ganz so Klick gemacht. Vielleicht bei gewissen, aber nicht bei allen. Und sie sind immer wieder so zurückgefallen, so in ihre alten Muster, in ihre alten Gewohnheiten. Sie waren im Kopf immer noch Sklaven, obwohl sie frei waren. So müssen wir lernen, so im Kopf. Das meiste geschieht in deinem Kopf. Es gibt ein Lied von irgendeinem Deutschen. Es ist alles nur in deinem Kopf. Und ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so. Es ist alles nur in deinem Kopf. Wie ein Sportler, wenn er die höchsten Leistungen erreichen möchte, dann das geschieht in seinem Kopf. Ja, es braucht gutes Training und er muss fit sein. Aber am Tag X bereit zu sein, das ist eine Frage der mentalen Stärke. Es ist alles in deinem Kopf. Und ich glaube, deshalb ist hier auch die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier mit Gedankengebäuden oder diese Argumente und menschlichen Hochmut. Ich glaube, es ist schon treffend, weil es geht um etwas, das in unserem Kopf geschieht, um etwas, wo wir irgendwo so eine Festsetzung haben, ein Gedankengebäude, nicht ein reales Gebäude, sondern ein Gedankengebäude. Also alles, was sich in unserem Verstand zeigt und vorgibt, größer zu sein wie unser Gott, das ist so ein Gedankengebäude. Alles, was dir sagt, wie zum Beispiel, ja, diese Krankheit, die möchte Gott nicht heilen, das ist ein Gedankengebäude. Weil es sagt, oder sogar, dass es so weit geht, dass Gott nicht heilen möchte oder kann. Gerade dort. Ich glaube, dort haben wir am meisten Schwierigkeiten, weil wir irgendwie so... Wir sehen es nicht und wir glauben nicht mehr so richtig, dass es passiert. Aber es sind Gedankengebäude. Gott hat kein Interesse an mir. Ich bin nichts Spezielles. Ich bin halt so. Es sind Gedankengebäude, die wir zerstören können. Was sind so die Früchte von diesen Gedankenfestungen? Erstens, sie stehlen unseren Fokus. Sie lenken uns irgendwo ab. Wir sind nicht mehr fähig, voll fokussiert zu sein auf das, was wirklich wichtig ist. Und sie geben uns das Gefühl, kontrolliert zu sein. Es ist wieder das oft, wird ein Problem zu deiner Identität mit der Zeit. Oder einer, der Probleme hat mit Alkohol, wird irgendwann zum Alkoholiker. Aber das stimmt eigentlich nicht. Das ist nicht seine Identität. Gott gibt uns eine Identität. Wir sind nicht die Identität unseres Problems, das irgendwie uns dann aber gesagt wird, ja, du bist halt so, das kannst du nicht ändern, du bist halt so. Das ist, dass sie geben uns das Gefühl, kontrolliert zu sein. Sie brauchen unsere emotionale Energie, je nachdem, wie stark oder weniger stark. Und das Schlimme daran ist, sie lenken uns ab von unserer eigentlichen Bestimmung. Ich habe manchmal das Gefühl, Satan stört es gar nicht so sehr, dass du in den Himmel kommst. Er sagt sich, ja, da kann ich eh nichts mehr ändern. Da habe ich keine Chance mehr. Ich schaue jetzt einfach, dass er keinen mitnimmt. Ich schaue einfach, dass er beschäftigt ist. Ich habe das Gefühl, der denkt sich, ja gut, ja, den Kampf habe ich jetzt mit dem verloren, aber ich beschäftige ihn mit solchen Dingen und gebe ihm einfach ein paar Gedanken zum darüber nachdenken. Und das wird perfekt funktionieren. Weil wenn er betet, dann betet er nur für sich. Wenn er in die Gemeinde geht, dann geht es nur um ihn. Und ich brauche das Lied und das und so weiter und die Predigt muss so und so sein. Dann kommt es gut. Dann kommt der vielleicht in den Himmel, aber alle anderen bleiben schön bei mir, oder? Ich glaube manchmal, das ist so seine Taktik. Und sie funktioniert recht gut. 2% plus minus kommen vielleicht in den Himmel. 98% wissen wir nicht so genau. Wieso? Weil wir so oft mit uns selber beschäftigt sind. Weil wir in irgendwelchen Gedankenfestungen fest sind und das gar nicht herausbringen können. Und hat auch mit dem letzten Punkt zu tun. Sie rauben uns das Leben im Überfluss. Das gehört uns. Jesus hat dafür geblutet, hat dafür gekämpft, ist dafür gestorben, dass wir Leben haben können im Überfluss. Er hat gesagt, Leben im Überfluss. Nicht gesagt, Leben am Boden. Nicht gesagt, ein übles, schlechtes Leben, aber irgendwann kommt ihr in den Himmel. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben im Überfluss. Das gehört uns. Aber es wird uns geraubt durch unsere Gedankenfestungen. Gott hat uns nicht gerettet, damit wir uns Gott hat uns nicht gerettet, um uns mit weniger als dem Besten zufrieden zu geben. Er möchte das Beste für uns, nicht weniger als das. Okay, jetzt wissen wir, was das Problem ist. Gedankenfestungen in unserem Leben, Gedankenfestungen, die irgendwo da sind und irgendwie existieren und uns abhalten von etwas, was eigentlich gedacht ist. Wie können wir sie jetzt zerstören? Eine ganz einfache oder ein ganz einfaches Prinzip, das Jesus gesagt hat. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitz in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Um dieses Prinzip geht es, wenn es um Gedankenfestungen geht. Denkt ihr vielleicht, Moment jetzt. Wie meinst du das jetzt? Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht. Ich glaube, der Feind bewacht uns ein bisschen, oder? Der schaut, dass wir, wie gesagt, dass wir beschäftigt sind, dass wir abgehalten sind. Und das geht. Das geht so lange, bis einer kommt, der stärker ist. Sagt das Prinzip, oder? Und dann wird er mit den eigenen Waffen geschlagen. Und hier kommt die Wahrheit Gottes ins Spiel, die so wichtig ist. Der Teufel, der hat Macht, aber er hat keine Autorität. Keine. Und die Autorität haben eigentlich wir, weil Jesus sie uns gegeben hat. Und Satan versucht so alles ein bisschen, versucht alles Mögliche, versucht uns zu täuschen, versucht uns abzuhalten, versucht uns das Gefühl zu geben, wir sind ihm überlassen. Aber immer dann, wenn wir seiner Lüge glauben, dann erst bemächtigen wir den Lügner. Er hat keine Autorität. Wir geben sie ihm, indem wir ihm glauben. Aber wir können ihm entweder glauben oder nicht glauben. Wir können entweder sagen, okay, hat was, oder wir können sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit ist, so wie Jesus in der Wüste auf den Teufel geantwortet hat. Nein, die Wahrheit ist eine andere. Und dann haben wir die Autorität, weil Jesus sie uns gibt. Und Jesus ist dieser Stärkere. Er ist dieser Stärkere, der kommt und dann bringt alles Bewachen nicht mehr. Dann zieht er den Schwanz ein und haut ab, weil er weiß, da ist keine Chance. Nur wenn wir ihm die Möglichkeit geben, zu bleiben, dann bleibt er. Also dieses Prinzip müssen wir wissen, nicht er ist der, der irgendetwas zu sagen hat. Wir sind die, die hier etwas zu sagen haben. Wir haben die Autorität über unserem Leben und über unsere Gedanken. Und ich glaube, wir müssen uns daran einfach erinnern und nicht der Lüge glauben, dass wir keine Kontrolle haben, dass wir das nicht können, sondern dass wir diese Autorität nehmen dürfen und sagen, so geht es, das ist die Wahrheit. Im 2. Timotheus 2,26 schreibt Paulus davon, dass die Gläubigen zur Besinnung kommen sollen und sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält. Also er sagt auch nichts anderes. Hey, kommt zur Besinnung. Ihr lebt in einer Täuschung. Ihr lebt nicht in dieser Wahrheit. Und ihr könnt euch aus der Schlinge befreien. Die Schlinge ist nicht eng zu, sondern sie ist offen. Ihr müsst einfach rausgehen. Das ist der Punkt hier. Und dann können wir diese Freiheit erleben, die Jesus in Lukas 4 verkündigt hat. Weil er hat sie verkündigt. Also wenn man etwas verkündigt, dann ist es schon geschehen. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Wenn ich sage, das ist so, dann muss es ja schon passiert sein. Und Jesus lügt nicht. Also wir machen eigentlich nichts anderes, wie dass wir uns zurückholen, was uns eigentlich zusteht. Wir nehmen das zurück, was uns weggenommen wurde. Und im Joel 2, im Kapitel 2, so ab 12, ich habe das ein bisschen zusammengefasst, sagt Gott, dein Volk, kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen, kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Und dann später, ich will euch zurückgeben, was ihr verloren habt. Das ist eine Botschaft, Gottes Botschaft auch an euch, an uns alle. Kommt zu mir zurück, kommt zu meiner Wahrheit zurück, schenkt mir eure Herzen und ich gebe euch zurück, was ihr verloren habt. Ich gebe euch dieses Leben im Überfluss für das, was ich geblutet habe, für das, was ich gekämpft habe, für das, was ich gestorben bin. Das steht euch zu. Holt euch das. Es ist bereit für euch. Und wir haben ja jetzt diese Fastenzeit bis Ostern. Und ich möchte euch ein bisschen ermutigen oder ein bisschen herausfordern auch in dieser Zeit, so das wieder zurückzuholen, diese Zeit zu nutzen und zu Gott zu kommen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, aber einfach so in dieser Einstellung, ich hole mir zurück, was mir zusteht. Ich muss nichts erobern oder so, sondern ich muss mir einfach nur das zu holen, was mir eigentlich schon zusteht. Da steht mein Name schon drauf. Das gehört niemand anderem, sondern es gehört mir. Und ich hole mir das zurück. Und wir können auch gemeinsam, oder wenn wir da gemeinsam auch unterwegs sind und gemeinsam für Dinge fasten. Und es hat ja ein bisschen etwas Schwieriges, Weinen und Klagen, das so. Aber ich glaube, wenn wir zurückbekommen, was wir haben, dann kommt der zweite Teil. Dann sind wir fertig mit Weinen und Klagen. Dann können wir feiern. Dann können wir an Ostern feiern. Zum einen die Auferstehung von Jesus und zum anderen, was die Auferstehungskraft von Jesus in unserem Leben gemacht hat, wo wir Freiheit erleben können. Und ich habe drei praktische Schritte, die uns dabei helfen können, so das zurückzuholen, was uns eigentlich gehört, wo wir diese Festungen zerstören können, die in unserem Leben existieren. Und das erste ist das Gedankenleben zurückholen. Wir haben die Autorität über unsere Gedanken. Ich habe das vorher schon kurz gesagt. Wir müssen unser Gedankenleben wie wieder uns unter unsere Autorität holen, dass wir nicht irgendwas, sondern dass wir bestimmen können, über was ich denke. Römer 8, 5 bis 6 steht, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Wieder Frieden. Und diese Wesensart, ein spezielles Wort. Auf Griechisch steht da Phroneo. Und das bedeutet so ein Verständnis zu haben, zu denken, zu sein. Und im Hebräischen kombiniert es eigentlich zwei Dinge. Nicht nur das Kognitive, also nicht nur das, ich kann logische Gedanken führen, sondern auch das Intuitive. Also wir sagen dem aus dem Bauch entscheiden, oder das ist so das Intuitive. Und das andere ist, ich mache eine Plus eine Pro-Kontra-Liste und entscheide dann. Das wäre das Kognitive. Aber das ist dieses, diese Wesensart kombiniert das beides. Also das Denken im Sinne von eigentlich ganzheitlich denken. Ich kann kognitiv und intuitiv denken. Und deshalb auch gar nicht so einfach zu übersetzen. An einer anderen Stelle, Römer 12, 2, ein bisschen später im Römer, passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und hier in eurem Wesen ist dann, das ist ein anderes Wort, nur das Kognitive, die Wahrnehmung, Wille, Vorstellungskraft etc. Aber es geht um dein Denken. Es geht darum, dass die, die nach Gottes Art sind, die mit ihm unterwegs sind, die denken auch das. Also man kann es, das ist eigentlich ganz logisch, was Paulus sagt. Oder? Die, die nach dem leben, die denken und umgekehrt. Die so denken, die leben so. Und du wirst niemals dein Leben ändern, wenn du nicht dein Denken änderst. Das ist so ein bisschen das, was ich sage. Es ist alles nur in deinem Kopf. Es ist alles nur in deinem Kopf. Du musst dein Denken verändern, beziehungsweise die Autorität über deine Gedanken übernehmen. Also das Erste, das Gedankenleben von dir zurückholen. Das Zweite ist, die Lüge zu identifizieren. Weil wenn wir etwas als Lüge entlarven, dann ist es klar, dass der die Lüge sagt, ein Lügner ist. Ich weiß, heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Dann heißt es einfach, das waren alternative Fakten oder so. Da gibt es nicht mehr richtig und falsch, habe ich das Gefühl manchmal. Und es ist manchmal auch schwierig, überhaupt herauszufinden, was ist richtig und was falsch. Weil jeder hat irgendwie das Gefühl, niemand sagt, jetzt erzähle ich dir mal eine Lüge. Vielleicht noch Kinder, die irgendwie sehr naiv und ehrlich sind, oder? Und das noch anmelden. Aber die wenigsten sagen von sich aus, ja, das, was ich dir jetzt erzähle, ist komplett erstunken und erlogen. Aber du musst es glauben, das macht ja keiner. Sondern jeder hat das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Deshalb gar nicht so einfach, so die zwischen alternativen Fakten und so. Wir befinden uns in diesem Kampf der Wahrheit. Jeder hat einen Anspruch, ich sage die Wahrheit und das ist die Wahrheit. Aber wir können auf Unterstützung zählen in diesem Kampf. Erstens haben wir das Wort Gottes. Da sind die Wahrheiten Gottes drin. Da dürfen wir uns darauf vertrauen. Die Bibel ist sehr zuverlässig. Das ist eines der zuverlässigsten Bücher überhaupt in dieser Welt. Wahrscheinlich das zuverlässigste Buch. Und das müssen selbst liberale Theologen zugestehen, dass die Bibel ein zuverlässiges Buch ist. Auch wenn sie nicht glauben, was drin steht. Aber es ist einfach so. Schwierig zu beweisen, dass die Bibel irgendwas falsch macht. Deshalb, das ist unsere Wahrheit. An der können wir uns richten. Und, das hatten wir letzte Woche, dass Gott spricht. Darauf können wir auch zählen. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann ist er gerne bereit, uns zu sagen, was eigentlich die Wahrheit ist. Und er ist gerne bereit, uns da in die Wahrheit hinzuführen. Und dann können wir auch sagen, okay, das ist eine Lüge. Und wenn wir sagen, das ist eine Lüge, dann entlarven wir den Lügner. Und übernehmen damit Verantwortung und sagen, ich glaube der Wahrheit und nicht der Lüge. Die Lüge identifizieren. Das Dritte, die Lüge mit Gottes Wahrheit ersetzen. Auch hier wieder ganz, ganz tief theologisch. Nichts ist größer wie Gott. Wenn ihr das Wort nichts im Griechischen nachschaut und übersetzt, dann ist das nichts. Also es bedeutet nichts. Nichts, nichts, nichts. Es gibt nichts, das größer ist wie Gott, egal in welcher Sprache. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Gar keinen. Es gibt nichts, das größer oder mächtiger ist wie Gott. Und interessant ist ja, dass auch hier wieder die Bibel deutlich aggressiver ist in diesem Zusammenhang, wie die meisten Christen leben, wie auch ich oft lebe. Die Bibel ist viel aggressiver in ihrem Ton, in ihrer Handlung, in dem, was sie sagt, wenn es darum geht, wer Autorität hat und wer Macht hat. Und deshalb ja auch diese berühmte Stelle im Epheser 10, 6, 10 bis 8, heute habe ich es nicht so mit Zahlen, ihr merkt schon, ich bringe alles durcheinander. In Epheser 6, 10 bis 18. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffe des Teufels standzuhalten. Ich habe da einen Teil ausgespart. Ihr könnt das gerne noch die ganze Waffenrüstung nachlesen. Mir geht es heute nur um die Attacke. Und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wir hatten es vorher schon mal von Waffen an der anderen Stelle. Wir haben nicht diese Waffen dieser Welt. Wir haben keine Bomben, keine Lenkwaffen, keine Flugabwehrraketen, was auch immer. Keine Nuklearwaffen, sondern wir haben ein Stärkeres. Wir haben diese Waffen, die jede feindliche Festung zerstört. Und eine dieser Waffen ist eine offensive Waffe, das Schwert. Die anderen Waffen in der Waffenrüstung sind eher so Helm, Schild, sind eher so ein bisschen defensiv, oder? Das ist uns nicht passiert, aber eine Waffe, die macht nur Sinn, wenn wir sie in der Offensive nutzen. Wenn wir sie dazu benutzen, auch mal reinzuschlagen, oder? Damit meine ich ein bisschen aggressiver der Ton hier, der Bibel. Auch mal etwas benutzen, dieser Wahrheit. Weil es heißt, das Schwert ist das Wort Gottes, also ist die Wahrheit Gottes, dieses Schwert. Das zweischneidige Schwert, das wir haben und das wir auch nutzen sollen. Natürlich kann man ein Schwert im Fechtkampf auch zur Verteidigung nutzen, aber grundsätzlich hast du das nicht für das. Das hast du zum jemanden töten, oder? Nicht zu, ja, die Queen benutzt es noch, um einen Ritterschlag zu machen, aber das Schwert ist nicht für das da, sondern ist eine tödliche Waffe in der Attacke. Und das, was ich damit meine, wo ich sage, ja, wir können diese Fastenzeit sehr gut benutzen, auch diese Waffe zu benutzen. Zum einen zu Gott zurückzukehren mit Fasten, Weinen und Klagen und zum anderen dann diese Wahrheiten, den Zweihänder rauszunehmen. Oder? Da gilt es dann nicht so ein bisschen zu klopfen, sondern da wird reingeschlagen. So richtig. Das ist nicht ein Dolch oder ein kleines Messerchen, da schneidest du nicht Brot damit, sondern da gehst du in den Kampf. Da gehst du aufs Schlachtfeld. Aggressionen sind da. Da kann man dann nicht so gemütlich auf dem Sitz sitzen bleiben. Sondern das ist dieses Bild, das Paulus auch benutzt. Sagt, hey, benutzt dieses Wort Gottes. Benutzt es. Sprecht es aus. Sprecht es über eurem Leben aus. Sprecht es über anderen Leben aus. Aber lasst euch nicht von diesen Lügen verrückt machen. Sondern ihr habt es in der Hand. Ihr habt das Schwert in der Hand, das Wort Gottes. Deshalb so diese drei Punkte, die uns helfen können in diesem Kampf. Aber einfach nochmal zurück zu dieser Stelle im 2. Korinther 10. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Zerstören. Also nicht nur malträtieren, nicht nur Löcher reinzuschlagen, sondern zu zerstören. Eine Festung, heute, ich war auch schon, ihr wart sicher auch schon mal so auf einer Ruine, von einer alten Festung. Da sieht man so noch ein paar Steine, oder? So quasi, man kann sich zum Teil noch vorstellen, wie es mal ausgesehen hat. Das ist vielleicht das, was gerade noch so übrig bleibt, wenn der Christ mit der Dampfwalze, sprich mit dem zweihändigen Schwert Gottes, über diese Festungen hinweg brettert. Da bleibt nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Weil die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Das ist die Wahrheit Gottes. Das ist das, was wirklich zählt. Und das ist das, was uns gehört. Ich glaube, wir müssen immer wieder hinstehen und sagen, so weit und nicht weiter. Das ist mein Gebiet. Auch zu Satan. Das ist mein Gebiet. Hier hast du nichts zu melden. Hier hast du nichts zu sagen. Deine Lügen haben hier keinen Wert. Ich habe den Faktenchecker. Ich habe die Bibel. Ich habe den Heiligen Geist. Ich weiß, was richtig und was falsch ist. Da kannst du abstinken. Und der wird. Weil er, das weiß er auch. Und ich wünsche mir, dass wir Freiheit erleben. Auch in den Festungen, wo wir vielleicht das Gefühl haben, die sind schon nicht so klein. Aber es gibt keine großen Festungen. Es gibt nichts, was größer ist wie Gott. Es gibt nichts, was größer und mächtiger ist wie Gott und sein Wort. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und sagen, nein. Wenn wir das Gefühl haben, das ist zu groß, dann sagen wir uns das. Es gibt nichts Größeres wie Gott. Wenn wir das Gefühl haben, das ist zu mächtig, das übermannt mich, dann können wir sagen, Gott ist mächtiger. Und so weiter. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht geliebt, wenn wir sagen, Gott ist Gott liebt mich über alles. Also wir müssen diese Wahrheiten gegen diese Lügen des Feindes bringen. Und uns auch gegenseitig helfen mit dem. Oft ist es nicht so einfach. Wenn du jetzt mit drin bist, dann so den Schritt rauszumachen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was wahr ist. Es ist oft einfacher, wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, die Wahrheit Gottes ist, er ist größer, er ist mächtiger, er liebt dich. Er möchte mit dir unterwegs sein. Er hat Großes vor mit dir. Er hat gute Gedanken über dich. Das fällt einem Außenstehenden oft ein bisschen einfacher. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb brauchen wir Gruppen, die sich helfen, Freiheit zu erleben. Deshalb hat Gott das auch so gemacht, dass wir Menschen sind der Gemeinschaft und Menschen sind, die füreinander da sind. Deshalb seid mutig und habt nicht das Gefühl, ja, das ist dein Problem, das habe nur ich. Da kann mir keiner helfen, das ist zu groß oder ihr schämt euch dafür, weil meistens ist es ja eher etwas Peinliches. Aber jeder hat irgendwas. Es ist überhaupt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, damit muss ich jetzt selber zurechtkommen. Sondern es ist erst recht ein Grund zu sagen, okay, ich bringe es ans Licht, ich bringe es in die Wahrheit Gottes, wir teilen das und wir können gemeinsam die Wahrheiten darüber aussprechen. Lasst uns diese Fastenzeit nutzen, gut nutzen. Nicht nur so, ja, halt bald Ostern, sondern dass wir wirklich frei werden in verschiedenen Bereichen, wo wir vielleicht bis jetzt noch keine Freiheit erleben konnten. Es gibt diese Freiheit, sie ist da. Jesus hat sie verkündet. Holen wir uns zurück, was uns zusteht. Das ist so der Schlachtruf, oder? Vorstellt so die Armee bereit und dann kommt der König und sagt, jetzt holen wir uns zurück, was uns zusteht. Das ist die Message von heute Morgen. Ich möchte beten für uns alle. Danke, Jesus, dass du Freiheit verkündigt hast, dass du das selbstverständlich erachtest, dass wir Freude für sie, dass du sagst, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, ein Leben im Überfluss. Und danke, dass du uns hilfst, Tag für Tag Land einzunehmen in unserem Leben, Autorität zu nehmen und zu sagen, das ist mein Bereich, da bin ich der Chef, da sage ich, was du auch gut will. Ich stand unter der Autorität von Jesus Christus. Du bist der, der stärker ist. Du bist der Stärkere. Und ich danke dir, dass nichts grösser ist und nichts mächtiger ist wie du. Es sind nur Täuschungen, es ist nur ein Seil und wir haben das Gefühl, es ist eine Kette, aber eigentlich ist es eine Täuschung vom Feind, wo uns vorgeht, dass es unmöglich ist. Wo uns sagt, Gott will das nicht. Wo uns sagt, er liebt dich nicht mehr. Wo uns sagt, jetzt hast du über die Stränge geschlagen, jetzt kannst du nicht mehr zu ihm zurückkommen. Aber du hast immer den Weg offen. Du sagst immer, kommt zu mir, holt euch zurück, was euch zusteht. Und ich bitte dich, dass in dieser Zeit, vor der Fastenzeit, dass wir uns eine Zeit nehmen können, für das auch, wo wir können frei werden können. Wo wir können kommen mit Fasten, mit Weinen und Klagen, weil es uns weh tut, weil uns etwas weggenommen wird. Weil wir nicht in dem können leben, wo du eigentlich parat hast. Und wie du sagst, ich gebe euch zurück. Ich gebe euch zurück, was ihr verloren habt, was euch gestohlen worden ist. Ihr habt ein Anrecht darauf. Ich habe es euch versprochen. Und mein Wort giltet und mein Wort steht. Segnet uns mit dem Heiligen Geist, der uns Weisheit schenkt, uns zeigt, wo wir liegen, vielleicht schon seit Jahren geglaubt haben, wo vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber wo deine Wahrheit hineinkommt. Und deine Wahrheit Veränderung schafft und Freiheit schafft. Dass wir können leben im Überfluss. Von diesem Überfluss dürfen Tag für Tag mehr sehen. Und dass andere Menschen an diesem Überfluss dürfen teilhaben. Dass wir nicht nur für uns da sind, sondern für die 98%, die dich nicht kennen. Und den Unterschied dürfen machen in dieser Welt. Danke, dass du da bist. Amen.